Also in der Musikausbildung geht es noch ganz viel darum, wie kann ich mich so auf der Bühne präsentieren, damit es möglichst allen gefällt.
Also wir machen ja Satire nicht zu Werbe- oder PR-Zwecken, sondern wir wollen ja irgendwie in jeder Situation den bestmöglichen Witz machen.
Dieser Schutzraum Bühne, der so als sowas so Heiliges verkauft wird, finde ich, ist so ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert. Und da sehe ich für mich als Schlagzeuger gerade die Chance drin, eben nicht mit einer Stradivari und nicht mit einem Steinway-Flügel, sondern halt mit einer Spülbürste Sachen zu machen.
Es gibt dann immer noch Leute, die es einfach für wahrscheinlicher halten, dass eine Frau blödes Zeug ins Internet schreibt, als dass sie halt einen Witz macht, auch wenn sie Titanic-Chefin ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, einem Podcast, in dem wir uns mit Musik unterhalten. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse.
Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste. Die neue Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic, Julia Matthäus, und den Schlagzeuger und Komponisten Johannes Fischer.
Johannes Fischer befasst sich gerade intensiv mit Schostakowitsch und seiner 15. Sinfonie. Schostakowitsch war sowas wie der schwarze Satiriker unter den Komponistinnen. Daher geht es heute im Pudel um Humor und Musik. Und wir freuen uns, dass Julia Matthäus uns in die geheimen Tricks und Pläne des endgültigsten Satire-Magazins einweiht.
Zwischen Satire und Musik gibt es einige Parallelen. Beide werden oft falsch verstanden. Beide sind ein bisschen was für Nerds und die Nische. Und beiden wird immer wieder gern ein Bildungsauftrag zugeschrieben. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Die Klassik ist gemeinhin nicht so richtig witzig, beziehungsweise hat Angst, dass sie ausgelacht wird, wenn wir uns zum Beispiel an das Shred-Video mit Daniel Hope erinnern.
Dennoch, beide brauchen wir mehr denn je, denn Satire und Musik helfen uns, die Welt erträglicher zu machen, gerade wenn es mal schwer fällt. Über all das wollen wir jetzt sprechen, heute in Hamburg in unserer Pudelzentrale in Altona. Julia Matthäus ist aus Frankfurt angereist und Johannes Fischer aus seinem Kaff an der Ostsee.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern.
Warum macht ihr das, was ihr macht?
Also für mich ist das die einzige Möglichkeit, diesen Planeten mit etwas zu bereichern, worin ich vielleicht gut bin. So, also ich sehe wirklich da eine Chance, anderen Menschen eine andere Perspektive auf die Welt zu geben. So, ganz kurz formuliert.
Gibt es da eine Ähnlichkeit zu deiner Motivation?
Ja, bei mir ist es ja dann das Schreiben von Texten und Satire machen. Da bin ich irgendwie so reingerutscht, das habe ich so nebenbei gemacht. Da habe ich einfach mal einen Beitrag an Titanic geschickt, der dann auch tatsächlich genommen wurde.
Worüber war der?
Also es war so ein ganz kurzer Beitrag in der Rubrik vom Fachmann für Kenner. Und da ging es so ein bisschen um Hypochondrie und einen durchgebrochenen BH-Bügel. Und ja, damit hat das dann so angefangen und wurde dann immer mehr. Also da habe ich irgendwann gemerkt, dass so für mich das Schreiben von Texten irgendwie so das ist, wo ich so einen Ehrgeiz entwickeln kann und was mir Spaß macht. Und so bin ich dann irgendwie da gelandet.
Und kannst du beschreiben, was du willst, was das auslöst? Also geht es darum, dass man lacht oder geht es darum, auch irgendwie einen Finger in die Wunde zu legen? Oder was ist so die Motivation in dem, was du damit erreichen willst?
Da macht man sich eigentlich gar nicht so Gedanken drüber beim Schreiben. Man macht eigentlich so eher das, was einem selber Spaß macht, worauf man Lust hat. Also ich beschäftige mich auch mit den Themen, die mich selber interessieren und das, was mich aufregt, da schreibe ich dann natürlich gerne was drüber oder auch vielleicht was ich auch einfach interessant finde.
Aber du könntest ja auch ganz ernst darüber schreiben.
Ja, das stimmt, aber das macht natürlich nicht so viel Spaß, weil man da ja dann an die Welt der Fakten gebunden ist. Und das ja, schränkt einen dann doch ein bisschen ein beim Schreiben.
Und wo würdest du sagen, liegt der Unterschied so in dem, was es auslöst bei anderen zwischen faktengebundenem Schreiben und dem Schreiben, was du machst?
Also so ein Lachen ist ja was auch so ein bisschen, also wenn die Leute dann lachen, ist dann ja auch so ein bisschen was unkontrolliert ist. Es ist ja nicht so was nur vom Verstand her passiert, sondern es ist ja auch so ein bisschen was Körperliches. da würde ich sagen, hat man irgendwie noch andere Möglichkeiten.
Es ist ja auch so ein Grenzbereich oft, oder? Dass man irgendwie an so einer Grenze entlang sich bewegt. Und wir haben vorher so drüber gesprochen, das Thema, wenn man über was lacht, was eigentlich total unter der Gürtellinie ist, mhm, oder irgendwie Krieg oder gerade hatte ich was gehört über die brennenden Affen im Zoo von dem gemischten Hacktypen und dann man lacht und es ist irgendwie ja auch eine Möglichkeit, die Welt erträglicher zu machen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Und trotzdem ist das Lachen natürlich irgendwie eins, was auch sehr gemischte Gefühle so mit sich bringt. Ne?
Das stimmt. Ja, das Lachen ist ja auch immer dann eine Möglichkeit, solche Sachen zu verarbeiten, die man vielleicht erschreckend oder traurig oder belastend findet oder die einen ein bisschen verzweifeln lassen vielleicht auch. Das lässt sich ja über Komik dann schon ein Stück weit auch kompensieren natürlich.
Wir haben sie auf dem Tisch liegen, ne? Die Titanic.
Ja.
Resilienz einfach erlernen, Wladimir Putin auf dem Cover.
Worüber habt ihr denn zuletzt so richtig gelacht?
Also im Zusammenhang mit Musik gibt es natürlich ganz viele Sachen. Ich habe gerade jetzt vor 10 Tagen oder vor einer Woche ungefähr ein kleines Stück uraufgeführt von mir mit Kontrabass und Schlagzeug. Das sind 22 Stücke, die insgesamt ungefähr 3,5 Minuten dauern. Also die Stücke sind zwischen 1 und 7 Sekunden lang und sind alles eigentlich Situationen, die, auf die man, wenn man den gleichen Humor hat oder einen ähnlichen Humor hat, auf jeden Fall herzhaft lachen kann. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, auch im Konzert. Also die Leute haben das irgendwie angenommen, fühlten sich irgendwie bestens unterhalten und wir mussten aber in der Probe auch manchmal natürlich dann lachen, weil so ganz skurrile Situationen entstehen. Solche Momente sind schön, die gibt es manchmal zu wenig, so im musikalischen Bereich oder so, im, wie wir immer sagen, im klassischen Bereich so. Ich habe das auch erlebt.
Heißt ja auch ernste Musik, ne?
Ja, aber also genau, auch Spaß ist ja auch eine ernste Sache, so, wenn man sie gut machen will. Das ist auch, glaube ich, das, was man manchmal auch bei guten Kabarettisten oder sowas gar nicht merkt, dass ja die Arbeit, die dahinter steckt, ist ja extrem intensiv und dann kommt es so aus dem Ärmel geschüttelt auf die Bühne. Und auch, also auch bei Leuten wie Helge Schneider oder sowas sieht das immer so chaotisch und anarchisch auch aus, hat natürlich auch diese Elemente, aber das ist ja schon auch echt organisiert. So, der weiß ja, was er tut und er weiß, wie er diese Freiheit so auf der Bühne gut ausleben kann. Aber ich habe das immer wieder auch gehabt, nach Konzerten oder sowas oder schon vor Konzerten, wo Veranstalterinnen oder Veranstalter auf mich so, ja, Herr Fischer, also seien Sie darauf vorbereitet, es kann gut sein, dass auch einige Kinder im Konzert sind und dass es vielleicht ein bisschen unruhig wird und so. Und dann manchmal lachen die natürlich auch in den Konzerten, wenn man dann so musiktheatralische Sachen macht von Apergis oder sowas und ist total glücklich, dass man auch eine direkte Reaktion aus dem Saal bekommt. Dieser Schutzraum Bühne, der so als sowas so Heiliges verkauft wird, dass er darf die Künstlerin, der Künstler in keinster Weise gestört werden in seiner Kunstausübung, finde ich, ist so ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert. Es ist immer so dieser heilige Gral, den alle anbeten. Und da sehe ich für mich als Schlagzeuger gerade die Chance drin, eben nicht mit einer Stradivari und nicht mit einem Steinway-Flügel, sondern halt mit einer Spülbürste und mit einer Konservendose und einem Brummtopf und irgendwie noch einem Kunststoffschlauch, der Obertöne erzeugt oder sowas, was jeder zu Hause hat im Prinzip, damit Sachen zu machen. Und Leute, ihr habt das zu Hause und ihr könnt das alles selber machen. So, ihr könnt euch euer Leben eigentlich schöner machen. Dazu braucht man viel Humor und schon, wenn dann solche Sachen natürlich auf diesen ehrwürdigen Bühnen da im Wiener Konzerthaus oder in der Elbphilharmonie ist, dann halt so eine Ablage und ist eine Spülbürste und irgendwie das und das. Und das kriegen schon ganz viele auch nicht wirklich zusammen. So, wie passt denn das jetzt zusammen? Und das finde ich ein sehr interessantes Spiel.
Du hast ja für dieses BASF-Konzert auch einen Shostakovich-Remix gemacht. In deinen eigenen Kompositionen ist ja noch okay, aber wenn du das Werk eines genialen Komponisten dann mit deinen Spülbürsten in einem eigenen Remix anfasst, das natürlich, da steht einem das Genie dann immer im Weg, ne? Da darf man eigentlich nicht dran vorbei. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Also je unantastbarer die Dinge sind, desto mehr muss man eigentlich ran, oder?
Gut, dass Satire irgendwo natürlich auf die Mächtigen abzielt, das ist ja was schon immer noch so ist. Also das ist auch bei uns immer noch so.
Hast du so einen Lieblingsfeind?
Außer der Bild-Zeitung natürlich. Das ist ja eher so ein Kooperationspartner von euch.
Ja.
Themengeber.
Also Lieblingsfeind habe ich nicht, aber ich finde tatsächlich, dass Olaf Scholz schon gut geeignet ist, um über ihn Witze zu machen. Das finde ich, er ist schon ein gutes Ziel, ja.
Aber wäre dann nicht so ein bisschen Diktatur vielleicht auch mal ganz spannend, oder? Also dann hätte man so ein sehr klares Gegenüber.
Ja gut, ich meine, Diktaturen haben natürlich den Nachteil, dass sie auch, ich sag mal, die Beinfreiheit der Satire auch so ein bisschen einschränken. Weil man dann ja dann auch oft nicht mehr alles so sagen darf, was man möchte. Aber gut.
Diktatur, und da sind wir eigentlich bei Schostakowitsch, ne?
Ja, das ist ein großes, das ist, da könnte man natürlich Bände, Bücher, Stunden, Tage füllen mit dem Thema. In der Musikgeschichte ist ja Musik immer wieder eingenommen worden für andere Zwecke, so, oder in Beschlag genommen für außermusikalische Wirkungen und Zusammenhänge. Und es ist, glaube ich, auch total schwierig, eine Musik zu schreiben, die das nicht zulässt. Das ist wirklich eine Aufgabe. Also eine Musik zu erfinden, die keine Manipulation von außen zulässt. Da muss sie wahnsinnig abstrakt sein. Es gibt einiges, aber bei Schostakowitsch war das natürlich, der hat ja also auch gerade in der frühen Phase des Komponierens immer auf gepackten Koffern gelebt. Also es war klar, irgendwie nachts kommt irgendwie das Abholkommando und dann bin ich hier raus und dann bin ich im Lager und oder sonst wo. Das sind Zustände, die kann ich mir als Kind der 80er Jahre überhaupt nicht vorstellen. Also ich lese das und ich verstehe die Zusammenhänge, aber ich kann das körperlich nicht begreifen. So, dazu geht es meiner Generation zu gut. So. Aber es führt natürlich dazu, dass man, glaube ich, auch ganz hybrid arbeitet. Es gibt dann so das Innenleben und das Außenleben. Und er hat das mal besser und mal schlechter geschafft, auch diese beiden Welten irgendwie so in, glaube ich, in, soweit ich das beurteilen kann, in seinen Einklang zu bringen. So, wo kann ich jetzt wirklich was schreiben, was nicht Propaganda ist und was nicht für irgendeinen Staatsakt verwendet wird, sondern wo ich, und da gibt es schon, also so der letzte Satz aus der vierten Sinfonie zum Beispiel, dieser ganz lange Abgesang mit dieser Celesta am Schluss und die Pauken und die stehenden Klänge, das ist so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, da ist er total bei sich. So. Und da hört auch der Spaß auf. So, da ist es wahnsinnig ernst und es ist sehr bedrückend und es ist sehr nah. Die Musik wird sehr nah. Und dann so Jubelfinale wie in der fünften, wo man einfach, also das kann ich nicht ernsthaft hören. So, wenn da dieses D-Dur irgendwie seitenlang, dieses D-Dur ist, das ist für mich kein Grand Final. So, sondern das ist genau das Gegenteil. In seiner letzten, in der 15. hat er das irgendwie, auch diese ganz verschiedenen Elemente nochmal so ganz altmeisterlich zusammengeführt. Und da war es ja aber nicht die Politik, sondern da war es die eigene Gesundheit, die ihm das Leben schwer gemacht hat. Und er hat das so am Krankenbett geschrieben, deswegen auch diese ganzen klappernden Apparate, die da am Schluss der Sinfonie hörbar sind. Und das finde ich aber auch wieder bezeichnend, weil er dann auch seinem eigenen Tod da mit relativ großer ironischer Distanz begegnet. So, also für ihn sind dann diese Apparate, die im Krankenhaus um ihn herum begeben, sind dann auch Inspiration. So, also okay, ich benutze das und ich setze das um in, und das, der Schluss ist ja sehr offen und auch eigentlich versöhnlich. A-Dur und so ist eine sehr warme, sehr, sehr strahlende Tonart. Und diese ganzen Märsche und Sachen, das ist, hat immer einen doppelten Boden. Es, also ein Marsch bei Schostakowitsch geht auch nicht wirklich geradeaus. Also mit dem ist nichts zu gewinnen, glaube ich. So. Und ach ja, da gibt es ja so viele Analogien, auch Kriegstermini, da diese Panzer, die rollen aus der 7. Sinfonie und so weiter. Das ist ja auch in der Literatur wirklich breit beschrieben worden. Für mich sind mehr diese subversiven Elemente toll, wenn dann also so eine Marschparaphrase in der Piccoloflöte ist oder im Glockenspiel oder im Kontrabass, also in Instrumenten, wo das gar nicht hingehört. Bei einer Trompete nimmt man das ernst. Aber wenn das irgendwie auf den Kontrabass kommt, ich liebe Kontrabässe, aber dann nimmt man das natürlich nicht ernst. Also dann ist das auch entschärft. Und das hat er ganz oft wirklich durch Instrumentation getan. Wir haben ja eigentlich aus der Musiktradition haben ja bestimmte Orchesterinstrumente auch ganz klare Funktionen. Die Flöte, die Oboe, das Horn und so. Wir hören Hornsexten, schon sind wir bei Brahms im Wald und so, im Wienerwald oder was weiß ich. Und so das löst ja so ganz klare, auch gelernte Assoziationsmuster in uns aus, wenn wir in mitteleuropäische Kultur aufgewachsen sind. So. Da ist es natürlich total schön, als Komponist dann da reinzugehen und das einfach zu verändern. Durch diese Entfremdung entsteht natürlich dann auch Witz oder Ironie oder Sarkasmus oder zumindest auch eine Trennung von dem wirklich Gesagten. Also was ich in seiner Musik immer spüre, ist Nervosität. Immer. Und es gibt diese schönen Filmaufnahmen mit ihm auch, wo er am Klavier sitzt und sich die Zigarette vor lauter Nervosität falsch rum anzündet mit dem Filter vorne und so und merkt das aber gar nicht, weil er irgendwie so von sich selber irgendwie so mit sich selber so beschäftigt ist. Und das hört man auch diesen Stücken immer an, finde ich. Also immer diese, ja, und das hat natürlich auch mit seiner wirklich schweren Lebenssituation zu tun. Das Gegenteil ist ja auch, wenn es einem zu gut geht, fällt einem ja vielleicht auch nichts mehr ein. So. Wenn alles saturiert ist und wenn alles klar ist und so, hat man auch vielleicht auch gar nicht mehr das Bedürfnis, sich wirklich existenziell auszudrücken. So. Weil man kann ja auch ohne.
Aber man muss es ja auch verstehen, also all die Zitate und Hinweise und den subtilen Witz und so. Es wurde ja auch nicht immer verstanden bei ihm. Ne? Im Westen hat man ihm ja vorgeworfen, Propaganda zu machen für die Sowjets und so. Und das war ja zumindest nicht so intendiert. Oder woran liegt das, dass es so schlecht verstanden wurde oft? Weil es so versteckt war oder weil sich auch die Leute nicht so bemüht haben, vielleicht genau hinzuhören?
Sicher beides. Also ich glaube, gerade Zweiteres sicher ganz, ganz stark. Man macht sich dann wirklich nicht die Mühe, selber reinzugehen, sondern das wird dann abgewatscht. So, ah ja, klar. So, kennen wir ja schon auch von anderen Komponisten und so. Das ist dann so staatstragend. So. In der Musik, wie in allen Künsten, ist ja das Interessante, es gibt den künstlerischen Entwurf und die Rezeption ist immer nachschaffend. So, das findet nie gleichzeitig statt. Also man hat es ist ein Stück in die Welt gesetzt oder eine Skulptur oder ein Bild oder sonst was und dann arbeitet man sich daran ab und irgendwann entsteht daraus eine Wertung oder ein Wertungskanon oder irgendwie eine Einordnung in dem Sinne, ist das jetzt besonders wichtig oder ist das provokant? Also man muss das zulassen können, dass die eigene Musik falsch verstanden wird, glaube ich. Das ist auch Teil, das ist immer werkimmanent. Also man wird kein anderer Mensch kann meine Musik so hören wie ich. Das ist so. Und da entstehen viele Missverständnisse und manche muss man, glaube ich, aushalten können. Es wird einfach dann wirklich gefährlich, wenn es für politische Zwecke missbraucht wird. So, weil dann gibt man die Deutungshoheit aus der Hand. So, man gibt irgendwie das eigene Kind weg. Und dann kann es, glaube ich, schon echt, echt schwierig werden.
Das Falschverstehen kennst du ja auch, oder?
Ja.
Also, passiert euch das oft? Dass man den Witz falsch versteht, vielleicht auch absichtlich falsch versteht?
Ja, also wir hatten ja zum Beispiel auch diesen Baerbock-Titel, ihre Kinder dürfen nicht Mama zu ihr sagen. Und also der wurde von vielen, also aus mehreren Richtungen falsch verstanden, weil das war ja eine Anspielung auf diese CDU- und Springer-Kampagne gegen Baerbock. Die haben ja sehr viel gegen sie geschossen und darauf sollte es so ein bisschen anspielen. Aber das haben also schon auch einige Leute nicht verstanden. Das hat auch zum Beispiel der Wendler hat das in so einer Telegram-Gruppe geteilt. Ich weiß gar nicht, ob der wusste, was Titanic überhaupt ist. Auf jeden Fall hat er dann so darüber geschrieben, ja, und diese Frau möchte Kanzlerin werden. Und so ein bisschen, also ja, so ganz.
Das war eigentlich es war so, sehr gelungen, oder?
Ja, also es war so ein bisschen unklar, worauf das abzielte. Aber ja, man hat sich so gefragt, ist das jetzt hier irgendwie angekommen oder nicht? Und es gab auch viele Konservative, die dann dachten, wir wollen uns damit wirklich dann über Baerbock lustig machen, die das dann auch geteilt haben. Und es gab auch Leute aus dem linken Lager, die gesagt haben, oh, was soll das denn? Also warum macht ihr das denn? Die kriegt doch sowieso schon so viel ab. Also das wurde aus mehreren Richtungen fehlinterpretiert. Aber das ist dann manchmal auch irgendwie interessant. Also die Reaktionen sind ja bei uns auch immer irgendwie Teil der Satire. Und ja, das kann dann auch schon auch nochmal interessant und auch belustigend sein, was dann da so kommt.
Die Fronten sind da auch jetzt ein bisschen anders, ne? Du hast jetzt gerade den Shitstorm erwähnt. Früher war es ja, die Klage.
Genau, ja.
Mit der kann man besser umgehen, oder?
Ja, so eine Klage. Ja, also ich meine, es ist einfach natürlich erstmal eine größere Wertschätzung für die Satirikerinnen und Satiriker, weil da man sich ja einfach da viel mehr Mühe macht bei so einer Klage. Da ist mindestens ein Anwalt damit beschäftigt und dann wird da so ein Schreiben aufgesetzt und ja, das ist ja einfach irgendwie interessanter, ne? Als jetzt so ein Shitstorm, der ist schnell losgetreten irgendwie. Die Klage ist uns da natürlich schon um einiges lieber, aus mehreren Gründen. So ein Shitstorm, das ist auch oft so ein bisschen so mechanisch, ne? Das ist so lieblos, da geht es dann oft auch nur um irgendwelche Schlagworte. Ja.
Aber ist es nicht auch generell schwierig, dass die Leute nur noch irgendwie eine Headline lesen und dann denken, sie haben den Witz verstanden? Also ist es nicht auch in der Sache per se schwieriger geworden, gute Satire zu machen?
Ja, na gut. Also, dass einfach nicht alles so von der Botschaft ankommt, ist, glaube ich, so ein generelles Problem. Das haben ja andere Medien auch, dass nur die Überschriften gelesen werden.
Ihr seid ja auch ein Printmagazin. Ihr seid ja genau, eigentlich noch ziemlich oldschool.
Ja, wir sind ein Printmagazin, wobei wir auch Online-Inhalte haben und auch in sozialen Medien sind wir ja auch vertreten. Deswegen kriegen wir das ja auch mit. Die härteren Witze landen bei uns immer noch im Heft und das Heft ist immer noch unser Hauptprodukt. Ja.
Wir wollten auch über das Handwerk so ein bisschen sprechen, ne? Und wenn wir uns dieses Cover da mal anschauen mit Putin im Wellness-Modus, wir können das ja nicht analysieren, wir kommen ja gar nicht vom Fach, aber wir haben uns gefragt, warum das eigentlich so witzig ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen.
Ja, ich kann es versuchen. Also es ist natürlich einfach schon irgendwo, ja, vielleicht liegt es auch schon so ein bisschen an der Optik, ne? So dieses, also ich glaube, was hier so entscheidend ist, ist, glaube ich, so diese Verknüpfung von den Themen, ne? Dass man einerseits eben, ja, Putin hat und dann dieses Thema Resilienz, was ja so eher so ein Magazinthema ist, das da sehr präsent ist. Und dann wurde auch diese Optik genommen von diesem Magazin und das als Parodie übernommen. Und das ist ja auch ein großer Vorteil von Satire, dass sie ja sozusagen alle möglichen Formen annehmen kann und dass sie eben sich der Parodie bedient und dann eben auch den sprachlichen Stil und das Layout von anderen Medien übernehmen kann. Und dadurch kann da, glaube ich, einfach dann so was Unerwartetes entstehen. Und ich glaube, dieses Unerwartete und eben diese Verknüpfung, das ist, glaube ich, dann so das, was es dann interessant macht.
Ja, trifft wieder diese Sache von irgendwie, die einem die Welt auch etwas erträglicher machen, ne?
Also wir beziehen uns ja auch meistens auf Themen, die gerade auch so groß in den Medien sind.
Wie war das mit Heinrich dem 13.? Der ist ja eigentlich in Real schon ein bisschen zu witzig, ne? Ist es dann auch manchmal so, dass man so von rechts überholt wird mit so einer Schlagzeile und sich denkt, was mache ich hier eigentlich?
Das hättet ihr ja besser gar nicht
machen. Ja, ach, naja, da muss man dann vielleicht nochmal so ein bisschen mit einem anderen Ansatz rangehen. Also wir haben dazu dann auch was einen Artikel gemacht, was haben andere, was sind so die Delikte anderer Adliger zum Beispiel?
Pinkel August.
Zum Beispiel. Stimmt, große Sache damals. Ja, Expo ja. Hannover war das.
Ja. Was hat der gemacht? Hab ich verpasst.
Der hat den türkischen Pavillon angepinkelt. Das war ein richtiges Politikum. So. Aus einem einfachen menschlichen Bedürfnis wurde eine echt ziemlich große Mediensache.
Ja, mit dem Nicht-Verstehen. Ich finde das schon interessant. Also auch bei Lisa Eckhardt zum Beispiel. Das ist ja schon, hatten wir neulich auch uns drüber unterhalten. Mhm. Interessant ist, dass viele eigentlich Figur und Personen gar nicht mehr auseinanderhalten können.
Mhm. Sie verwischt das ja, auch gerne selbst. Aber wenn man dann irgendwie ihr Antisemitismus unterstellt sozusagen, wobei sie eigentlich das Gegenteil machen wollte. Also sie hat sich eigentlich über Stereotypen lustig gemacht.
Ja, wie Baerbock eigentlich genau das Gleiche.
Und wie Gleiche. Mit Baerbock, dann wird es irgendwie total absurd, ne?
Ja, das ist total kompliziert, wenn das passiert. Ich spüre irgendwie, dass im Moment dass so ein Zeitgeist, wenn man dieses Wort bemüht, herrscht, dass Leute können überhaupt nicht mit ungeklärten Situationen umgehen. Es ist überhaupt keine Geduld da, um mit ungeklärten Situationen umzugehen. Viele Missverständnisse, gerade so in der Medienlandschaft, natürlich kommen die ja daher, dass eben, wie du sagst, nur die Überschrift gelesen wird oder dann natürlich dann drei Wörter aus dem Kontext überhaupt keinen logischen Sinn mehr ergeben und total missbraucht werden können auch und so. Aber ich sehe das bei Musik ja auch, dass also auch wenn ich zum Beispiel anfangen muss, meine eigene Musik jemandem zu erklären, bin ich sprachlos. Weil ich kann das nicht, ich kann das auch nicht einordnen. Ich kann das nicht zuordnen. Das kommt so aus ganz vielen verschiedenen verschlungenen Pfaden in meinem Hirn und in meinem Herz und sonst wo. Und wenn ich jemandem versuche zu erklären, was das eigentlich ist, geht es nur kaputt. So, es reduziert sich auf etwas, was es eigentlich nicht ist.
Wie ein Witz erklären.
Ja, ja, genau. Ja, es ist ziemlich witzlos.
Ja, das verstehen auch in den sozialen Medien auch viele bei Titanic nicht, dass wir ja eigentlich uns grundsätzlich nicht, also dass wir grundsätzlich die Witze nicht erklären und dass wir uns auch nicht entschuldigen. Also das ist ja einfach schon immer so gewesen. Und als wir so mehr so das Heftpublikum hatten, da war das immer so ein Nischenpublikum, das dann schon wusste, wie Titanic funktioniert und die erwarten das dann auch nicht. Aber in sozialen Medien kann man ja das Publikum, also da hat man ja weniger Einfluss darauf, wer denn die Sachen liest und wer nicht. Und da sind es Leute oft gewöhnt, dadurch, dass es auch so viele lustige Kommunikation, sage ich mal, auch zu PR-Zwecken gibt, zum Beispiel von Unternehmen, so von Dr. Oetker oder von der Deutschen Bahn zum Beispiel. Die haben ja alle jetzt so diese lustigen Social-Media-Präsenzen oder auch Edeka zum Beispiel. Und da ist es dann ja so, da werden auch Witze gemacht. Und wenn da das dann aber jemandem nicht gefällt, dann beschweren sich die Leute. Und dann gibt es ja oft dann auch eine Entschuldigung und es wird zurückgenommen. Und ich glaube, das fördert, glaube ich, so eine gewisse Erwartungshaltung, dass das dann irgendwie so sein muss. Aber das bei uns funktioniert das Satire machen ja ganz anders. Also wir machen ja Satire nicht zu Werbe- oder PR-Zwecken, sondern wir wollen ja irgendwie in jeder Situation den bestmöglichen Witz machen. Und insofern funktioniert da einfach die Kommunikation bei uns anders und wir entschuldigen uns eben nicht.
Super süß, super sexy, super easy, super geil, super Leute, super lieb, super love, super geil, super Uschi, super Muschi, super Sushi, super geil, super heftig, super deftig, super lässig, super geil, super fit, super fresh, super Lifestyle, super geil, super Power, super stark, super Markt, super geil. Es ist super geil, super geil, richtig. Super geil, super geil, ich find's super geil, super geil, denn du bist super geil, super Knister.
Aber ich glaube, da hat sich auch so die Deutungshoheit ein bisschen verschoben. Also wenn ich was nicht verstehe, dann sage ich, ja, aber das ist, ihr habt das irgendwie falsch formuliert oder ihr habt das irgendwie schlecht gemacht oder ich fühle mich davon jetzt persönlich irgendwie beleidigt und so weiter. Und es wird aber gar nicht dann aus der eigenen Sicht, okay, vielleicht habe ich das einfach nicht verstanden. So, vielleicht muss ich das irgendwie nochmal anders. Und dieser Empörungsreflex ist ja im Moment irgendwie ziemlich en vogue, dass man sich erstmal empört und dann drüber nachdenkt, um was es eigentlich geht. So. Und das sind ja Sachen, die man in der Kunst oft gerne gesucht hat auch. Erstmal ein bisschen für Empörung sorgen und dann reden die Leute drüber und dann entwickelt sich vielleicht was daraus. Also ich mag das, wenn es wirklich sehr kontrovers wird. Und dann muss man aber halt locker bleiben. Also dann muss man wirklich auch den Humor zulassen und sich gegenseitig mit Humor begegnen. Man kann hinterher auch dann komplett unterschiedlicher Meinung nach Hause gehen. Alle sind glücklich. So.
Aber das setzt eine Souveränität voraus.
Das setzt eine Souveränität voraus und aber auch, glaube ich, dass man seine eigene Position also nicht für unumstößlich hält. Mhm. Also ich glaube, man muss durchlässig bleiben. Gibt so diesen berühmten Zen-Spruch irgendwie, du musst sein wie das Wasser. So, du gehst zwar immer einen anderen Weg, aber du weißt ganz genau, wo es lang geht. Du kannst dich aber anpassen. So.
Ja, das ist tatsächlich auch was viele Leute auch bei Titanic-Satire auch nicht verstehen in sozialen Medien, dass es ja teilweise ja auch auf bestimmte Reaktionen einfach abzielt. Ne? Mhm. Und dass es auch dann, dass negative Reaktionen dann auch beabsichtigt sind und dann manche Leute verstehen das dann nicht und denken dann sozusagen, oh, bei Titanic, jetzt haben die sich da wieder einen Shitstorm eingefangen und verstehen das dann irgendwie nicht, dass das ja irgendwie auch darum geht, ein Stück weit. Also reine Provokationen finde ich dann auch nicht so, sind auch nicht so das Ziel. Es muss immer irgendwie ein Witz dabei sein. Aber natürlich sind bestimmte Reaktionen ja dann manchmal auch gewollt.
Hm. Es hat auch mit den Vertriebskanälen zu tun. Das hat sich verändert, oder? Also ich meine, heute kriegst du halt auch alles irgendwie sofort direkt auf dein Gerät, ob Pornografie oder Satire aus der Titanic. Also wird sich ja niemand, der eure Satire nicht verträgt, das Heft kaufen.
Ich weiß auch manchmal gar nicht, ob ich das so gut finde, dass Humor und Satire, dass es momentan so präsent ist in den Medien, weil manchmal fände ich es auch besser, wenn es sozial stärker akzeptiert wäre, zu sagen, ja, dieses Humorzeugs ist halt einfach nicht mein Ding. Das wäre mir manchmal lieber, wenn Leute sowas sagen würden, als dass sie sich ständig über Witze beschweren und dann immer irgendwelche Gründe finden, weshalb irgendwas nicht geht oder scheiße ist oder nicht gelungen ist. Das ist ja dann auch in Ordnung. Also das fände ich irgendwie ein bisschen befreiter und entspannter, wenn man dann einfach sagen könnte, ja, das ist es halt für mich nicht, als dass dann immer irgendwelche Begründungen kommen, weshalb irgendwas schlecht ist.
Mm. Ja, der Vorteil an der Nische ist ja auch, dass man sich da einfach ja radikaler sein kann, oder?
Also, ja, natürlich, ja. Mm, ja.
Ich glaube, dein Vorgänger hat mal gesagt, dass ihr ein kleines, schmutziges Kampfblatt seid.
Ja, das würdest stimmt
du das unterschreiben?
Ja, würde ich auch so sagen, ja. Ja. Ja, klar, der Titanic-Witz, der kann eben immer noch endgültiger sein als das, was die anderen machen.
Mm.
Ja.
Ist das in der Musik auch so, dass es eigentlich in der Nische ja auch irgendwie Vorteile hat, oder? Wenn man nicht allen gefallen muss.
Ja, man kann ja auch das Publikum nicht als eine Person begreifen, der man irgendwie was recht machen soll. Das geht ja gar nicht. Das ist ja, wie gesagt, jeder oder jede, die da sitzt, hört das ja mit ihren eigenen Ohren und dementsprechend ganz anders. Ich glaube, so, dass das Publikum hat eine eigene Würde und eine eigene Identität, die man nie unterschätzen darf und die man eigentlich pflegen muss im Kontakt und gleichzeitig aber keine Angst davor haben braucht, es denen recht machen zu wollen. Also das ist, also ich arbeite ja viel mit Studierenden logischerweise an der Hochschule und so, und es ist immer, also in der Musikausbildung geht es noch ganz viel darum, wie kann ich mich so auf der Bühne präsentieren, damit es möglichst allen gefällt.
Und darüber, zum Beispiel, wie macht man das?
Naja, also das heißt, dass man auch, also es gibt diese typischen Begriffe, aber dann im Konzert, so kann ich das ja nicht spielen. So, das wäre dann vielleicht zu extrem oder zu unausgewogen oder zu unausgegoren oder so leise kann ich ja das im Konzert nicht machen, das hört man ja gar nicht mehr. So. Und dann, aber auch, und dann zu lernen, aber auch diese Dinge zuzulassen. Ja, wie kann ich denn, also wie kann ich mit einem Publikum, das mir seine Zeit schenkt, ja auch spielen? So, und wie kann ich das auch entführen? So. Und wie kann ich in einem Riesensaal so leise spielen, dass alle sich bemühen müssen, mal richtig hinzuhören, so, dass das nicht einfach da ist.
Wie ist das denn in der Ausbildung oder beim Lernen von Satire? Kann man das überhaupt irgendwie lernen oder ist es eher ein Geschenk, eine Muse, die einen küsst?
Nee, also ich würde sagen, es gibt schon gewisse Techniken, die sich auch so mit der Übung, also die man dann einfach mit der Übung besser beherrscht. Und ich glaube, man lernt es schon einfach darüber, indem man andere satirische Werke einfach sich zu Gemüte führt und sich dann eben anguckt, was daran gefällt mir. Und dann, ja, daran, an dem Beispiel lernt man es eigentlich so am besten, finde ich. Also ja, ich meine, gut, so ein gewisses Grundinteresse und eine gewisse Perspektive braucht man, glaube ich, schon. Also so einen gewissen Blick auf die Welt, den man ja generell braucht als Autorin oder Autor, den braucht man natürlich auch hier. Aber von den Techniken, glaube ich, kann man vieles auch erlernen. Und viele kommen ja auch darüber dann sozusagen zu uns, also als langjährige Titanic-Leser, und dann irgendwann versuchen sie es selber mal.
Gibt es auch so heilige Kühe, also so Vorbilder, große Geister, an denen man sich so orientiert, wie Beethoven jetzt im Fall der Musik?
Also es gibt natürlich so ein paar Autorinnen und Autoren, die man verfolgt, also die gibt es schon, aber ist jetzt nicht, ich habe jetzt keinen, also das, da gibt es mehrere so aus dem Titanic-Umfeld. Aber ich habe jetzt da niemanden Bestimmtes, wo ich sagen würde, das ist jetzt mein großes Vorbild.
El Hotzo ist es nicht.
Ja, nee, also.
Wir haben uns den gerade nochmal angeguckt, als wir uns irgendwie drüber unterhalten haben, wie verändern sich Botschaften mit der Anzahl von Personen, an die man sich adressiert. El Hotzo hat natürlich irgendwie eine ziemliche Reichweite und so richtig gut, so richtig witzig finde ich es dann auch nicht. Also zumindest sind die Witze dann auch ziemlich einfach meistens. Schließt sich das aus? Also eine komplexere Botschaft und ein großes Publikum?
Ich glaube schon. Im Restaurantbetrieb ist es genauso. Also wenn du ein tolles Restaurant führst mit 10 Tischen oder sowas und wirklich mit Liebe kochst und das toll machst, das braucht keinen Stern und gar nichts, aber es kann total gut sein. Und wenn du aber irgendwie halt 150 oder 200 Tische umlegen musst pro Tag, muss man einfach anders kochen. Alles, was irgendwie Mainstream wird, verwässert. Weil man natürlich irgendwie die größtmögliche gemeinsame Geschmacksrichtung sucht. Und es gibt ja auch diese Labore, in denen Popmusik entwickelt wird, wo man einfach auch forscht, okay, zu welchem Beat tanzen die Leute im Moment? Was ist die junge Generation? Was brauchen die für eine Geschwindigkeit? Was läuft in den Clubs? Zu welcher Musik tanzen die? Zu welcher Musik tanzen sie nicht? In den schlechtesten Momenten wird das im Reagenzglas hergestellt, einfach nur um Geld zu drucken.
Ende Popper hat Glutamatmusik gesagt.
Ja, genau. Ein bisschen Geschmack, bisschen hiervon und dann wird das so viel Reagenz rühren, bis man das zusammen und dann ist auch schon gleich klar, dass man damit irgendwie einen Grammy gewinnt. Das ist schon organisiert. Das ist ja auch ein sehr hermetisches System, wo es ja nur um Umsatz geht. Und ich glaube, überall, wo umsatzorientiertes Arbeiten ist, glaube ich, nie wirklich, wirklich interessant. So, oder, also ich habe es noch nie erlebt. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber gibt es noch, also ich glaube immer Masse, Mainstream und irgendwie das Bedürfnis, Geld zu generieren, verdirbt ganz vieles. Verdirbt einfach vor allen Dingen vieles an Freiheit. Ich habe ja viele Freunde so im Musikbetrieb, die mit großen Agenturen arbeiten oder man muss ja sagen, für große Agenturen arbeiten. Ist total schwierig. Also auch dann da, sich seine Freiheit zu behalten. Und es ist nach wie vor, wird es einem nicht leicht gemacht, Nein zu sagen. So. Wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du draußen. So. Das musst du jetzt aber machen und dann für die Karriere und so weiter. Und das korrumpiert ja auch schon. Und ich glaube, da muss sich auch unsere Generation an klassischen Künstlerinnen und Künstlern, dass sich das Terrain auch ein bisschen zurückerobern. Also man hat sich das so ein paar Jahrzehnte ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, weil das auch ein echt gutes Business ist. Das läuft ja ziemlich gut nach wie vor. Und wie in jedem Business bläht sich das dann auf und man generiert vieles davon nur, um irgendwie den Speckgürtel zu behalten. Man verliert aber auch Individualität und Risiko, vor allen Dingen Risikobereitschaft. So. Dieses Bedürfnis, dass man möglichst allen Menschen was mitgeben muss, weiß ich, das finde ich nicht so gewinnbringend. So.
Wie ist bei dir?
Ja, naja, gut, das ist ja eigentlich bei Titanic noch nie so richtig der Fall gewesen, dass man da so ein Mainstream-Publikum mit erreichen will. Also wir sind ja immer schon eigentlich ein Nischenmagazin gewesen. Also anders funktioniert das, was wir machen, auch meiner Meinung nach nicht, weil es ja schon ein teilweise abseitiger Humor ist und auch ein recht endgültiger Witz, der eben bei einem größeren Publikum nicht funktionieren würde. Also sieht man dann ja auch manchmal, dass es nicht funktioniert. Und naja, das ist auch wieder so eine Sache, die ich ein bisschen schwierig finde an dieser hohen Präsenz an Satireformaten, die es momentan gibt, weil ich finde auch das, was zum Beispiel diese ganzen öffentlich-rechtlichen Satireformate, also ich finde die auch oft gar nicht schlecht, also ich finde, da ist auch viel Gutes dabei. Aber man sollte, glaube ich, schon sehen, dass das grundsätzlich schon eine andere Art Satire ist als das, was wir machen. Und diese starke Präsenz von diesen Formaten, das prägt aber so das öffentliche Bild davon, wie Satire sozusagen zu funktionieren hat. Und dann diese Maßstäbe, die werden dann teilweise auch an uns gestellt. Also dass es dann so einen klaren Feind geben muss, zum Beispiel, was bei uns nicht immer der Fall ist, weil wir haben auch einfach viel, viel Nonsens dabei. Ne? Oder auch, dass irgendwie...
Finde ich cool.
Ja, ja, also ich bin auch ein großer, also ich mag auch die Nonsens-Satire sehr gerne. Ja, also unsere Satire, die hat eben auch keinen Bildungsauftrag. Es ist eher so, dass viele von unseren Beiträgen auch schon so ein gewisses Vorwissen erforderlich machen. Also gut, auch nicht immer, aber jedenfalls ist es nicht unbedingt, zielt es jetzt nicht unbedingt darauf ab. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute was lernen, wenn sie Titanic lesen, aber der Hauptzweck von Satire ist das aus meiner Sicht eben nicht. Und ich finde das so ein bisschen grundsätzlich problematisch, dass immer das von der Satire irgendwie gefordert wird, dass Leute was lernen sollen und dass der Feind unbedingt benannt werden muss und so, weil ich finde, diese nützliche Satire, die wird auch manchmal anstrengend und schwierig und das ist nicht das, was wir machen möchten. Und das ist aber so manchmal das, was dann von Satire erwartet wird und das finde ich daran manchmal schwierig.
Nützlichkeit, das erwartet man von der Klassik ja auch.
Also
ja,
bei Mozart
effektiv
zumindest.
Und nützlich muss das
ja.
sein.
Ja. Fürs Gehirn vor allem.
Ja, ja. Also Satire macht, also es ist ja nichts, was man irgendwie zur Selbstoptimierung irgendwie konsumieren sollte.
Naja, also ich mir den Putin da so anschaue.
Ja, gut.
Ja, der hat auch ein enormes Selbstoptimierungspotenzial,
ja.
muss man sagen.
So gesehen natürlich ist da auch wieder was dran, ja.
Ich finde so ein öffentlich-rechtliches Beispiel von Satire, das ganz gut funktioniert, ist Herr Böhmermann zum Beispiel, ne? Finde ich schon manchmal ziemlich witzig, aber der hat natürlich auch 800 Mitarbeiter, die Gags irgendwie, die ganze Medienlandschaft irgendwie Tag und Nacht durchforsten und ihm dann die Rosinen rauspicken. Ja. Hättest du das auch gern mal? Ne? Dann würde man ja unglaublich, könnte man die Schlagzahl echt erhöhen, ne?
Ja, natürlich, also klar, man könnte ja auch dann viel ganz andere Aktionen machen, man könnte mal mit der ganzen Redaktion mal eine USA-Reise zum Beispiel machen, dass man da alles erleben würde. Also da gäbe es ja ganz, ganz viele Sachen, die man machen könnte, natürlich.
Titanic ist ja im Moment in aller Munde, ne? Auch in Kombination mit dir. Du bist medial echt super präsent, irgendwie so mit Features in der Süddeutschen, in der Zeit. Und jetzt bist du sogar hier bei uns gelandet, auf den Pudel gekommen.
Ja.
Also du hast es medial geschafft.
Genau.
Wir haben das mal so ein bisschen eingekocht, die Essenz der Interviews. Ja. Und die Frage, die uns da am meisten begegnet ist, irgendwie können Frauen eigentlich witzig sein?
Ja, das genau, das kommt sehr häufig, ja.
Echt?
Ja, also da gibt es immer noch viele Leute, also man sieht das dann auch an den Kommentarspalten, die dann ja der Meinung sind, dass das nicht der Fall ist, ja. Gibt es immer noch relativ, ja, gibt es einige Leute, die das meinen oder zumindest behaupten, dass sie es meinen. Das weiß man ja dann auch wieder nicht, ob die Leute das wirklich denken oder ob sie einfach frauenfeindlich sind und dieses Klischee einfach verbreiten wollen. Aber irgendwo gibt es das natürlich, ja. Das sieht man dann ja auch wieder an solchen, manchmal ja auch an solchen Social-Media-Beiträgen, wenn man einfach einen Witz macht und Leute es als ernst auffassen. Es gibt dann immer noch Leute, die es einfach für wahrscheinlicher halten, dass eine Frau blödes Zeug ins Internet schreibt, als dass sie halt einen Witz macht, auch wenn sie Titanic-Chefin ist. Das ist halt so, ja. Also
wenn man so 6 Stunden, 8 Stunden in der Übezelle steht und so, also Klassik und Humor ist ja schon, wir sind jetzt öfter dran vorbeigekommen, ist ja schon schwierig. Also zumindest in bestimmten Kontexten lacht man nicht. Also über Beethoven zum Beispiel. Man muss dafür so lange in die Übezelle und man kann in der Zeit nicht den Lachmuskel trainieren, man muss den Stradivari-Muskel trainieren, ne?
Ja, ja und nein. Also ohne Üben geht es natürlich gar nicht, aber wenn man Üben als Lebenszeit begreift, und also für mich, also heute, jetzt, wo ich so wenig Zeit zum Üben habe, ist Üben wirklich die schönste Lebenszeit überhaupt. Wenn man das aber im Studium immer hat, wird es natürlich auch manchmal zur Last. Auch das finde ich als Lehrer total spannend, weil ich das Gefühl, wir brauchen eine einen anderen Konsens, was Üben bedeutet. Weil wenn wir Üben mit Fehler vermeiden gleichsetzen, hört der Spaß echt schnell auf. Wenn du aber Üben als experimentellen Dauerzustand begreifst, fängt der Spaß eigentlich an. So, wie weit kann ich eigentlich gehen mit meinem Instrument? Wie locker kann ich recht sein, bis mir der Bogen aus der Hand fällt? Was kann ich denn mit diesen 88 Klaviertasten eigentlich alles machen, was jetzt nicht in den Noten steht? Also dieses Grenzen verschieben über die eigenen, auch sich eingebildeten Möglichkeiten hinaus. Das finde ich irgendwie für den Übeprozess wahnsinnig wichtig.
Aber wenn man so ein geniales Werk, ne, dann anfasst von einem Beethoven oder einem Mozart, ne, dann darf man verdammt nochmal keine Fehler machen, damit man das nicht beschmutzt.
Aber zum Beispiel, was wäre denn fehlerhafter, wenn man irgendwo eine Gurke drin hat oder wenn man es einfach ohne irgendeine Message spielt? So.
Das ist die spannende Frage.
Ich finde das, also in der Musik finde ich das so einen merkwürdigen Zustand, dass ganze Generationen aufwachsen, die in künstlerischen Zusammenhängen überhaupt kein Interesse an ihrer eigenen Generation haben. So. Also sprich, was machen denn meine Kommilitonen, wenn die Musik erfinden? So, was machen die denn? Mit was setzen sie sich denn auseinander? Was hören die denn für Musik? Was lesen die denn? Welche Filme gucken die denn? Sondern man hat so diesen Museumsbestand, den man pflegt, der ja wichtig ist, den wir erhalten wollen. So. Aber um welchen Preis und auch aus welchem Grund? Also wenn ich heute ein Konzert programmiere und ich mache Stücke zusammen und dann heißt es, ja, aber Johannes, da ist natürlich jetzt schon sehr viel zeitgenössische Musik drin. Ich sage, ja, klar. Und dann gibt es ein Programm mit Schubert, Beethoven, Brahms, Bach. Und dann, aber eigentlich müsste man die Diskussion umdrehen, müsste sagen, warum gibt es denn diese Programme noch? Die kann man ja machen, aber es muss einen Grund geben. So. Und der Grund kann ja nicht sein, dass man es halt machen muss, weil es alle machen und wenn man es immer schon gemacht hat. Also was ich mir eigentlich weiterhin wünsche, ist, dass einfach die ganze Szene und der ganze Kulturbetrieb sich angewöhnt, wieder mehr Risiko einzugehen. Mehr Risiko, mehr Ungeplantes zuzulassen, mehr offene Situationen zuzulassen. Zuzulassen, dass Dinge scheitern, dass auch Produktionen nicht unbedingt erfolgsgarant sein müssen. So. Und dass auch eine junge Generation mit dem Bewusstsein aufwachsen kann, hey, wir können uns echt ausprobieren. Diese offene Situation zu schaffen, die wir oft im Kleinen kreieren, aber dann nachher im Berufsleben verlieren wir genau diesen Mut und genau diese Perspektive. Und das finde ich echt schade.
Das war des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und zu Gast waren heute Julia Matthäus und Johannes Fischer.
Die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF-Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Orchester Linz. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio.
Wir danken auch der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Mehr Infos zum Pudel, eine Playlist und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.